Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Welbrock und ich möchte heute eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte ist nicht neu, sie wird aber neu erzählt und da die alte Geschichte, die dahinter steht, inzwischen kaum noch wahrgenommen wird und auch nicht mehr wahrgenommen werden soll, möchte ich die Geschichte erzählen, wie sie ursprünglich mal erzählt wurde und das auf der Grundlage von Fakten, die leider heutzutage keine große Rolle mehr spielen. Die Geschichte beginnt 2014. Die Geschichte, die ich erzähle, beginnt 2014. Natürlich beginnt die Geschichte viel, viel früher, aber die Geschichte, die ich heute erzähle, beginnt also 2014. Und damit sind wir schon beim ersten Problem. Denn von westlicher Seite aus, von NATO-Seite aus, wird schon seit einiger Zeit die Geschichte so erzählt, dass im Jahre 2014 der Krieg in der Ukraine begann, und zwar mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Seit dem 24. Februar 2022, seit also Russland die Ukraine tatsächlich angegriffen hat, wird diese Geschichte interessanterweise immer häufiger so neu erzählt. 2014 also habe Russland die Ukraine angegriffen. Das ist historisch falsch. Es ist schlicht und ergreifend Unsinn. Es ist reine Propaganda und das möchte ich kurz erläutern. Im Jahr 2014 kam es in der Ukraine zu einem Putsch. Es kam nicht zu einer friedlichen Revolution oder Farbenrevolution oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Der Widerstand auf dem Maidan, die Maidan-Proteste waren orchestriert und auch finanziert vom Westen aus, insbesondere von den USA, die das ja auch durchaus mal freiwillig, mal unfreiwillig öffentlich zugegeben haben. Das muss man einfach wissen, denn die Erzählung, dass es zu einem Protest demokratischer Kräfte auf dem Maidan gekommen sei, ist mindestens fragwürdig bzw. unvollständig. Ich bin mir relativ sicher, dass es auf dem Maidan Menschen gegeben hat, die tatsächlich diese Form des Protestes gewählt haben und die tatsächlich für Reformen, meinetwegen auch für womöglich eine neue Regierung, auf die Straße gegangen sind. Diese Leute hat es gegeben, definitiv. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sie haben aber nicht, den Kern gebildet und sie haben auch nicht das ausgemacht, was auf dem Maidan tatsächlich passiert ist. Also, es war ein initiierter, orchestrierter und vom Westen finanzierter Putsch, der vom Maidan ausging und der dazu führte, dass der ukrainische Präsident Janukowitsch, demokratisch gewählt im Übrigen, unabhängig davon, was man von ihm halten mag oder auch nicht halten mag, wie gesagt, demokratisch gewählt, dass dieser Präsident vom Hof gejagt wurde. Und nicht nur das, er wurde verfassungswidrig vom Hof gejagt, denn die Art und Weise der Absetzung war, was die ukrainische Verfassung betrifft, verfassungswidrig. Die neue Regierung, die dann ins Amt gehievt wurde, sich selbst gehievt hat und damals auch noch mit offizieller Unterstützung der Svoboda, die also ans Ruder gebracht wurde, war dementsprechend nicht verfassungsmäßig korrekt. Es war also ein Verfassungsbruch, der diese neue Regierung an die Macht gebracht hat. Der Westen hat sie aber dennoch sofort und unverzüglich anerkannt. Janukowitsch sollte damals eigentlich sterben. Janukowitsch hat sich dann, weil er sein Leben bedroht sah, auf die Flucht begeben und hat im Prinzip nur durch einen Trick oder durch eine Finte überlebt. Denn die Häscher, die ihm auf den Fersen waren oder glaubten ihm auf den Fersen zu sein, haben sich an eine Autokolonne rangehängt, in der er sitzen sollte, in der Janukowitsch sitzen sollte. Dort saß er aber gar nicht. Er ist mit dem Hubschrauber geflohen und konnte dementsprechend unbehelligt und lebend die Ukraine verlassen und nach Russland fliehen. So viel also zum Hintergrund der Entstehung dieser neuen Regierung 2014. auch insbesondere unter Beteiligung faschistischer Kräfte, die bis heute zwar weniger oder kaum oder ja kaum im Parlament aktiv sind und dort in Erscheinung treten, aber nichtsdestotrotz dennoch die Geschicke letztlich von Zelensky auch lenken und die ihn auch massiv unter Druck setzen. Man kann davon ausgehen, dass wenn Zelensky jetzt eine wirklich Drehung in Richtung Friedensgespräche machen würde, wäre wiederum sein Leben akut bedroht. Und so schließt sich der Kreis. 2014 begann dann noch etwas anderes, und zwar im Osten der Ukraine gab es Gebiete im Donbass, die mit dieser neuen faschistischen, aus ihrer Sicht faschistischen Regierung nicht einverstanden waren und die dementsprechend sich abspalten wollten und das eben auch versuchten, mithilfe der sogenannten Separatisten. Es gab noch ein weiteres Problem, und das wiederum betraf direkt Russland und Putin. Und die Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol stationiert war und das aufgrund von ganz legitimen Verträgen, die vereinbart wurden und die natürlich strategisch für Russland eine extrem wichtige Bedeutung hatten. All das war letztlich in Gefahr. Der Donbass war in Gefahr, von der Westukraine eingenommen zu werden. Sewastopol war in Gefahr, also auch die Schwarzmeerflotte war in Gefahr. Dementsprechend hat Putin damals Nägel mit Köpfen gemacht und hat sich die Krim gewissermaßen angeeignet. Annektiert wird gesagt, völkerrechtswidrig wird gesagt, da muss man jedoch schon ein bisschen differenzieren. Da gibt es auch unter Völkerrechtlern nämlich durchaus unterschiedliche Interpretationen, ob das Ganze wirklich eine völkerrechtswidrige Annexion war oder nicht. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spezieller und sehr, sehr komplexer Fall, den ich jetzt hier auch gar nicht bewerten oder auch abschließend bewerten möchte und auch gar nicht kann. Dazu fehlt mir tatsächlich eben auch das Hintergrundwissen, was die völkerrechtlichen Belange angeht. Aber die Krim ist eben nicht so einfach zu behandeln, wie sie im Westen behandelt wird. Und die Tatsache, dass Putin dort aktiv geworden ist, wird, wie gesagt, sehr unterschiedlich bewertet. Was allerdings nicht unterschiedlich bewertet wird und auch nicht werden kann, ist die Tatsache, dass sich der mit Abstand größte Teil, ich glaube 94%, da kann ich mich aber täuschen, der größte Teil der Krimbewohner für den Anschluss an Russland ausgesprochen hat. In der westlichen Geschichte wird immer werden immer diese berühmten grünen Männchen angeführt, die angeblich, sprich russische Soldaten, die angeblich die Krimbewohner damals dazu gezwungen haben sollen, sich Russland anschließen zu wollen, also sich Russland anschließen wollen zu müssen, gewissermaßen. Das ist ebenfalls historisch falsch. Unabhängig von der Frage, wie man die Annexion bewerten will, ob es überhaupt eine Annexion war oder nicht, ob es vielleicht irgendetwas ganz anderes war. Wie gesagt, die Völkerrechtler streiten sich darüber. Fakt ist, dass ein übergroßer Teil der Bevölkerung auf der Krim den Anschluss an Russland gewünscht hat. Das muss man einfach wissen. Was Putin, was Russland nicht gemacht hat, er hat die Gebiete im Donbass damals nicht anerkannt. Das ist ihm im Laufe der Jahre seit 2014 durchaus häufiger mal um die Ohren gehauen worden und stieß auf Kritik innerhalb Russlands, weil es durchaus die Überzeugung gibt und gab, dass eine Anerkennung des Donbass vielleicht viele Leben hätte retten können. Dazu wiederum muss man wissen, dass mit Beginn der neuen Regierungsarbeit in der Westukraine in Kiew ein Krieg gegen die Ostukraine geführt wurde, ausgehend von Kiew. UNO-Zahlen bestätigen, dass es im Zuge dieses Krieges, der 2014 begann und 2022 dann nicht endete, aber durch den Einmarsch Russlands natürlich einen anderen Charakter bekommen hat, dass es also seit 2014 rund 14.000 Todesopfer auf ostukrainischer Seite gegeben hat, davon auch zahlreiche Zivilisten. Mit zu der Geschichte gehört, dass Kiew den Osten, den Donbass, mit Beginn 2014 massiv unter Druck gesetzt hat. Es wurde nicht nur gebombt und geschossen, es wurde auch Infrastruktur zerstört, es wurde die Energieversorgung bewusst gestört, teilweise auch gekappt. Es wurden keine Renten mehr ausgezahlt. Es wurde sowieso in extremer wirtschaftlicher und eben auch finanzieller Druck auf die Ostukraine ausgeübt. Und es wurde, was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, die russische Sprache verboten, schon relativ schnell. Janukowitsch hatte übrigens das Verbot, gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vorher auch schon mal. Und Janukowitsch hatte dieses Verbot wieder aufgehoben, hatte also die russische Sprache zu sprechen, zu schreiben, zu lehren und eben auch im Behördenverkehr zu benutzen wieder erlaubt. Und das Erste, was die neue Regierung 2014 in Kiew tat, war, das wieder rückgängig zu machen. Die russische Sprache war also passé, war verboten und dementsprechend wurde von 2014 an aus Kiew gegenüber dem Donbass massiv Druck ausgeübt. Putin setzte auf Minsk 1 und 2 und das war im Prinzip auch theoretisch eine gute Idee. Praktisch hat das Ganze nicht funktioniert, weil letztlich Kiew und eben auch der Westen sich nicht an die Absprachen innerhalb Minsk 2, die innerhalb von Minsk 2 getroffen wurden, gehalten haben. Auch deswegen geriet Putin in Russland immer wieder unter Druck, weil es hieß, man müsse dort eingreifen. Minsk sei im Prinzip nur Makulatur und diene nur dazu. Und das ist ja dann später auch tatsächlich interessanterweise von Angela Merkel, ehemaliger Bundeskanzlerin, bestätigt worden. Minsk diente nur dazu, sich Zeit zu verschaffen, um Kiew entsprechend aufrüsten zu können und eine gewisse militärische Stärke herzustellen, mit der dann der Krieg gegen Russland geführt werden kann. Wie gesagt, das hat Angela Merkel selbst so bestätigt. Das denke ich mir also nicht aus. Und das ist natürlich ziemlich problematisch und der Druck wuchs, auch innerhalb Russlands wuchs der Druck und letztlich natürlich Putin selbst, ob jetzt Druck ausgeübt wurde oder nicht, Putin selbst hat das Ganze natürlich auch gesehen und ihm wurde immer klarer, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, insbesondere weil die Ukraine eben darüber hinaus, also von dem Konflikt mit der Ostukraine, mit dem Donbass abgesehen, darüber hinaus eben auch noch EU- bzw. NATO-Mitglied werden sollte. Und also das natürlich logischerweise für Russland eine rote Linie war. Es wird ja häufig der Vergleich bemüht. Man stelle sich vor, Russland würde in Mexiko oder Kuba oder Costa Rica oder wo auch immer diese Länder in das eigene Militärbündnis mit aufnehmen, dort womöglich dann auch Soldaten stationieren beziehungsweise auch Raketen stationieren. Natürlich wäre das ein absolutes No-Go. Das wäre für die USA absolut inakzeptabel. Von daher ist dieses Beispiel tatsächlich wirklich gut und passend. Auf der anderen Seite wird aber erwartet, dass die Ukraine, die im Übrigen noch deutlich näher an Russland dran ist, als es zum Beispiel Kuba oder Mexiko an die USA sind, wird aber erwartet, dass also das bei der Ukraine halt von Russland einfach so akzeptiert wird. Dass das nicht akzeptiert werden kann, hat Russland und hat Putin immer wieder klargemacht, zuletzt Ende des Jahres 2021, als er nochmal vehement forderte und darum bat und vorschlug, zu einer Lösung in der Ukraine-Frage zu kommen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die Reaktion des Westens, das hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg dann auch irgendwann bestätigt. Ich kann das jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, aber sinngemäß war die Reaktion die, wir machen, was wir wollen und was du willst, Putin, interessiert uns nicht die Bohne. Das letzte Mal, wie gesagt, hat Putin diese Versuche der Deeskalation und der Lösungsfindung um die Ukraine herum im Dezember 2021 in die Wege geleitet. Das Ganze blieb unbeantwortet, beziehungsweise wurde negativ beantwortet, negativ beschieden, mit dem Hinweis darauf, dass sinngemäß Putin da überhaupt nichts zu melden habe. Ja, das, was dann passiert ist, das ist eigentlich allen hinlänglich bekannt. Am 24. Februar 2022 wurde die Ukraine von Russland angegriffen und seitdem tobt dort ein Krieg, der mehrfach hätte beendet werden können. Schon 2022 hätte er relativ früh beendet werden können, als es zum Istanbuler Treffen kam, bei dem ein fast ja unterschriftsreifer Vorschlag unterbreitet worden war, mit dem im Übrigen auch Zelensky einverstanden war. Und dieser Friedensvorschlag, dieses Vertragswerk wurde dann allerdings doch auf Eis gelegt, insbesondere durch Boris Johnsons Einflussnahme aus Großbritannien, der klipp und klar gesagt hat, der Krieg muss weitergeführt werden, dieses Verhandlungsergebnis sei inakzeptabel. Man kann davon ausgehen, dass logischerweise, oder man muss davon ausgehen, dass natürlich auch die USA in dieser Geschichte die Hände im Spiel hatten, die Finger im Spiel hatten. Und so ist es dann eben gekommen, dass der Krieg statt schon 1-2 Monate nach dem Beginn wieder beendet zu werden, dann eigentlich erst richtig losging. Unter dem Gesichtspunkt muss man übrigens auch die massiv fordernde Haltung von Zelensky einordnen. Es ist ja so, dass Zelensky eigentlich von Beginn oder eigentlich mit dem Scheitern dieser Friedensverhandlung begonnen hat, nicht nach Waffen zu fragen und nicht um Waffen zu bitten, sondern Waffen massiv zu fordern. Und das wurde ihm in speziell kritischen Kreisen logischerweise auch sehr negativ ausgelegt, so nach dem Motto irgendwie, du bist sowieso auf uns und die Waffen und das Geld angewiesen, wie kannst du jetzt hier so dreist sein und das fordern? Aber es ergibt tatsächlich Sinn, denn er selbst war ja zu den Istanbuler Verhandlungen bereit, diesen Krieg zu beenden. Und dann kamen eben die Großbritannien, die USA, die NATO, letztlich der ganze Westen und hat gesagt, nee, das Ding geht weiter, das wird hier überhaupt nicht beendet. Und daraus entstand für mich durchaus nachvollziehbar die Haltung, okay, Leute, ihr habt entschieden, dass dieser Krieg weitergeht, dann seht ihr jetzt auch zu, dass ich dementsprechend mit Waffen beliefert werde. Das ist meiner Meinung nach die Erklärung für das fordernde Verhalten von Zelensky. Und psychologisch betrachtet ergibt das durchaus Sinn. Innerhalb der Ukraine ist es im Laufe der letzten gut 2 Jahre immer schlimmer geworden. Die Korruption ist immer schlimmer geworden. Der Druck, der auf die Gesellschaft ausgeübt wird, ist immer schlimmer geworden. Die Pressefreiheit ist letztlich nur noch Makulatur. Die gibt es einfach nicht mehr. Die Tatsache, dass mittlerweile sogar Drogenabhängige und Alkoholiker zwangsrekrutiert werden, spricht auch eine deutliche Sprache. Die Ukraine ist hoch verschuldet. Das ist Wahnsinn und die Gläubiger verlangen jetzt auch immer häufiger ihr Geld zurück. Jetzt steht Zelensky also wieder mit dem Rücken zur Wand und fordert erneut, also er bittet nicht, sondern er fordert um Schuldeneinschnitte und andere Dinge, um diesen Krieg weiterführen zu können. In der Zwischenzeit hatte Zelensky auch per Dekret verboten, überhaupt mit Russland zu verhandeln. Also die persönliche Entwicklung, die Zelensky genommen hat in diesem Krieg, die bewegt sich irgendwo zwischen tragisch und absolut grauenvoll und erschreckend. Er hat sich entwickelt zu einem Präsidenten, der auch jedes Maß auf der einen Seite verloren hat und auch für mein Empfinden jeglichen Kontakt zur Realität. Also ich fürchte, dass er tatsächlich in einer Blase steckt, beziehungsweise man könnte vielleicht auch eher sagen, in einer Blase gehalten wird, die mit der Realität tatsächlich nicht mehr viel zu tun hat. Ja, Stand jetzt ist die Situation, ich bin natürlich kein Militär und auch kein Militärexperte, aber Stand jetzt ist die Situation, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird, auch wenn im Westen da natürlich andere Dinge präferiert werden. Aber das geht an der Realität vorbei. Militärisch wird die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen können. Mittelfristig schon zahlenmäßig wird eher Russland diesen Krieg gewinnen können. Aber vermutlich wird auch das nicht passieren, weil natürlich die Ukraine eben auch von 2014 an vom Westen hochgerüstet wurde und jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch massiv unterstützt wird und immer so viel Waffen bekommt, um nicht zu sterben, aber auch nicht wirklich leben zu können, besteht halt die Gefahr, dass der Krieg im Prinzip so lange geht, bis zum sprichwörtlichen letzten Ukrainer. All das ist komplett überflüssig gewesen und Im Westen hat sich der Wind der Argumentation in den letzten Wochen und Monaten auch ganz erheblich gedreht. Denn anfangs ging es ja immer darum, die Ukraine zu unterstützen, die ja die Freiheit und die Demokratie und die Menschenrechte und die Pressefreiheit und all diese Dinge für uns in Europa, für ganz Europa verteidigt. Diese Argumentation ist tatsächlich weniger geworden und ist einer neuen Argumentation gewichen, um überhaupt noch argumentieren zu können und letztlich eben auch die westlichen Bevölkerungen dementsprechend in Angst halten zu können. Die jetzt relativ junge neue Argumentation ist eben die, dass es nicht primär darum geht, die Ukraine zu unterstützen oder die Ukraine militärisch gegen Russland gewinnen zu lassen, sondern dass es darum geht, die Gefahr abzuwenden, dass Russland, Deutschland bzw. osteuropäische NATO-Länder und dann vielleicht eben auch westeuropäische NATO-Länder über kurz oder lang im Zeitraum von 2, 5 oder 8 Jahren angreifen könnte. Diese Erzählung ist tatsächlich der vorläufige Gipfel der Absurdität. Es wird aber trotzdem so erzählt. Und weil es so erzählt wird und weil es immer wieder so erzählt wird, ist es eben auch so, dass es über kurz oder lang und bei mehr oder weniger Menschen, vielen Menschen in der Bevölkerung, in den Bevölkerungen, ich reduziere mich jetzt mal auf Deutschland, immer mehr greift und tatsächlich Ängste vor einem russischen Angriff entstehen. Das ist schon militärisch völlig absurd, weil das NATO-Bündnis ein so großes Bündnis ist, dass im Bündnisfalle Russland letztlich militärisch überhaupt keine Chance hätte, zumindest konventionell keine Chance hätte. Das heißt, es käme dann im Zweifel zu einem Atomkrieg, den letztlich niemand will. Aber natürlich darf man ihn nicht ausschließen bei der Eskalationsbereitschaft, die vom Westen betrieben wird, und sei es nur durch einen technischen Fehler, eine Panne, eine Fehlinterpretation oder was auch immer. Der Westen pokert also nach wie vor hoch und immer höher, und man muss an der Stelle einfach nochmal sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass Russland den Westen in irgendeiner Form, ein NATO-Land oder was auch immer angreift, geht gegen null. Ist völlig absurd. Ist wirklich völlig lächerlich. Und das ist auch damit zu begründen, dass letztlich Russlands politische Führung sich vom Westen abgewendet hat und sich vom Westen verabschiedet hat. Da werden ganz andere Kontakte geknüpft. Zwischen China und Russland bestehen natürlich enge Beziehungen. Dann aber eben auch zwischen Russland und anderen Ländern, insbesondere der BRICS-Staaten, also auch des globalen Südens, auch in Südafrika, in Südamerika. Aber auch Länder, die nicht zu den BRICS-Staaten gehören oder noch nicht zu den BRICS-Staaten gehören, sind tatsächlich in Gesprächen mit Russland. Also Russland hat sich, zumindest die politische Seite, hat sich vom Westen abgewandt. Das ist einfach so. Und ich vermute, das wird auch für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so bleiben. Man orientiert sich tatsächlich in andere Richtungen, vernünftigerweise oder auch nachvollziehbarerweise, also eben Richtungen, wo es dann eben auch einfach wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt, wo es nicht diese moralisch ideologisierten Debatten gibt, die auch in Russland und im politischen Russland kein Mensch mehr hören möchte. Warum sollte man in ein westliches NATO-Land einmarschieren? Also wer es mir erklären kann, der möge es tun. Für mich gibt es keinen plausiblen Grund, warum Russland in ein NATO-Land einmarschieren sollte. Gibt es einfach nicht. Wie gesagt, wer mir da plausible Gründe nennen kann, der möge das tun. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Denke aber nicht, dass das möglich ist. Ja, und abschließend, wie geht's weiter? Also es wird, das sagen ja auch die westlichen Kriegshetzer sowieso, eine Verhandlungslösung geben müssen. Es ist die Frage, wann die kommt und wie viele Menschen noch sterben müssen, bis sie kommt. Es ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, wie viele Menschen jeden Tag in der Ukraine sterben, sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite. Mit wie viel Klein-Klein dieser Krieg teilweise geführt wird. Man muss ja sagen, erfreulicherweise, das ist jetzt zynisch, aber weil er eben konventionell geführt wird und keine atomaren oder sonstigen Waffen zum Einsatz kommen, das führt eben zu viel Klein-Klein und führt dann eben auch zu nur geringen Fortschritten, Rückschritten, wie auch immer. Ja, mittelfristig wird es tatsächlich auf eine Verhandlungslösung hinauslaufen. Aber das Kind ist im Brunnen. Das heißt also, selbst wenn es eine Verhandlungslösung dann geben wird, sind die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen und jetzt hier eben insbesondere auch zwischen Russland und Deutschland, ich vermute tatsächlich auf Jahre oder Jahrzehnte vergiftet und letztlich eben besteht, also die Vertrauensbasis ist schlicht und ergreifend dahin. Und ich denke eben, dass also wenn dieser Krieg dann irgendwann mal beendet sein sollte, wie auch immer das dann aussehen mag, darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren, ändert das nichts daran, dass zwischen Deutschland und Russland das Tischtuch bis auf Weiteres zerschnitten ist. Ob Deutschland dann vielleicht irgendwann unter einer neuen Regierung, was ich ehrlich gesagt zu bezweifeln wage, dann doch noch zur Vernunft kommt und vielleicht zumindest die Energiepolitik und auch diese insgesamt völlig hanebüchen absurde Sanktionspolitik gegenüber Russland lockert oder aufhebt, auch das, ja, ist schwer zu sagen. Jedenfalls tut Deutschland sich keinen Gefallen mit der Politik, mit der Sanktions- und mit der Wirtschaftspolitik, so wie es jetzt läuft. Und es tut sich auch keinen Gefallen damit, jetzt schon seit über 2 Jahren die Ukraine als vermeintlich demokratisches Land zu beschreiben, in dem Milch und Honig fließen. Das ist einfach durch Fakten nicht belegbar, auch wenn man das medial ganz gerne so darstellen möchte. Es ist absurd, es ist ein zutiefst korruptes Land mit einer großen Dichte an Faschisten und es werden auch alte Faschisten in der Ukraine gefeiert. Ja, also man kann natürlich dieses Bild der Ukraine versuchen, immer noch zu vermitteln, aber es entspricht einfach nicht den Fakten. Es ist einfach falsch. Und ja, die nächste Baustelle ist halt dieser Aufbau der Bedrohungslage, die es faktisch nicht gibt. Russland würde also Deutschland oder osteuropäische oder sonstige NATO-Länder angreifen. Auch das kann letztlich nur dadurch erklärt werden, ja, vermutlich, dass schlicht und ergreifend die Rüstungslobby und alle Branchen und politischen Bereiche, die da dranhängen und die davon profitieren, das Ganze fest in der Hand haben. Also ich möchte nicht wissen, unter was für einem Druck oder eben auch Nichtdruck, das sei mal dahingestellt, Boris Pistorius steht, der Verteidigungsminister der SPD, der ja auf eine Art und Weise die Kriegstrommel rührt, dass einem wirklich nur Angst und Bange werden kann. Und das kann ich mir tatsächlich nur damit erklären, dass die Rüstungslobby hier die Fäden in der Hand hält und letztlich die Entscheidungen trifft, die halt getroffen werden müssen. Und das sind eben Entscheidungen, die darauf hinauslaufen, aufrüsten, 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 aufrüsten und dementsprechend der Rüstungsindustrie unsagbar große Gewinne zu ermöglichen. Das führt dann, und damit will ich jetzt auch dann gleich abschließen, das führt dann natürlich insbesondere in Deutschland weiterhin dazu, dass die wirtschaftliche, aber eben auch die soziale Lage der Menschen immer, immer schlechter wird. Die Menschen werden ja im Prinzip auch schon darauf eingeschworen, dass sie Verzicht üben müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sicherheit steht also über allem. Und dafür muss Geld ausgegeben werden, mit Schulden, ohne Schulden, wie auch immer. Und notfalls werden dann eben Bürgergeldempfänger, was weiß ich nicht, 115.000, die nicht arbeitswillig sind, aus denen werden dann irgendwie Millionen von arbeitsunwilligen Bürgergeldempfängern gemacht, die letztlich die Mittel gestrichen bekommen müssen, um den Krieg beziehungsweise den Frieden beziehungsweise die deutsche Verteidigungsfähigkeit zu ermöglichen. Deutschland befindet sich auf einem Weg in eine tiefe, tiefe Dunkelheit. Und die kleine Geschichte, die ich hier jetzt erzählt habe, das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, ließ viele, viele Details aus und ließ auch insbesondere innenpolitisch in Deutschland viele Bereiche aus, die noch erschwerend hinzukommen. Ich sage nur Klimapolitik zum Beispiel. Das alles führt in keine gute Richtung und ich fürchte, daran wird sich auch nach der nächsten Bundestagswahl nichts ändern. Denn was die Kriegstreiberei angeht, steht ja die CDU, CSU der SPD in nichts nach. Das heißt also, damit wird sicherlich weitergemacht werden, was dann eben auch die sozialen Spannungen extrem erschweren und bis auf Weiteres dann eben auch die wirtschaftlichen. Denn auch daran wird sich nichts ändern. Die CDU wird dann wahrscheinlich mit einem Juniorpartner namens SPD, vielleicht auch Grüne, FDP ist eher unwahrscheinlich, aber mit irgendeinem von diesen Parteien wird die CDU dann eben regieren und das wird bedeuten, dass sich nichts ändert, dass sich gar nichts ändert. Im besten Fall ist der Ukraine-Krieg bis dahin schon vorbei, beziehungsweise sind Verhandlungslösungen gefunden worden. Dann kann es natürlich nochmal sein, dass es möglicherweise doch eben auch, was die Sanktionspolitik angeht, nochmal zu einem gewissen Wandel oder Umschwenken kommen kann. Ist Quatsch, jetzt darüber zu spekulieren. Das bewegt sich halt in der Zukunft, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hab jetzt gerade überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe sicherlich ganz, ganz viele Dinge vergessen, aber ich habe zumindest versucht, die Geschichte, die nach und nach versucht wird, auszulöschen und auszuradieren und durch eine neue Geschichte zu erzählen. Ich habe also hier hoffentlich einigermaßen erfolgreich die alte Geschichte, die für mein Empfinden wahre Geschichte, die historisch auch auf Fakten beruht, die nachgewiesen sind. Ich hoffe, dass ich diese Geschichte einigermaßen ins Bewusstsein der Zuschauer bringen konnte oder auch wieder zurückbringen konnte. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuhören. Das soll es an dieser Stelle dann auch gewesen sein. Hoffen wir auf den Frieden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.